Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Für uns wurde dann, wenn dann Stau war, da haben die vorne die Sirene eingeschaltet und dann hat sich so der Stau geteilt und wir konnten mit unserem Bus dann da vorbeifahren, sind dann zum Außenministerium gefahren, zu verschiedenen anderen Ministerien. Es gab super Essen und wir sind da richtig auch hofiert worden. Und dann haben die immer korrigiert und haben gesagt, nee, also Achtung, bitte jetzt nicht so sprechen wie diese da auf der Straße, ja, sondern ihr müsst jetzt hier wirklich das gute Chinesisch lernen, das gute Chinesisch sprechen und euch nicht so irgendwas aneignen, was ihr da so irgendwo auf der Straße hört. Und dann kam so ein Wissenschaftler auf mich zu, so ein Jüngerer, und der hat dann gesagt, na, ich glaube, Sie sind hier auch so relativ ein Außenseiter wie ich. Und sagt ich, wie ist das denn? Und dann sagte der, ja, ich bin jetzt hier jemand, ich bin frisch promoviert, ich bin jetzt hier. Aber die sind alle von der Kuomintang, also von dieser ehemaligen Herrschaftspartei. Ja. Und ich bin der Einzige, der von der Oppositionspartei ist. Und deshalb habe ich mit denen relativ wenig zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute geht's auf eine Reise von Saarbrücken über Newcastle upon Tyne bis Taiwan, Trier, ich weiß nicht wohin noch, aber ich bin gespannt. Mein Gast ist Dirk Schmidt, er ist Politikwissenschaftler und China-Experte. Doch jetzt im Anschluss an das Gespräch mit Martin Lang schauen wir nicht auf die Forschung, auf die Themen, die ihn antreiben, sondern auf prägende Orte, persönliche Erlebnisse und die Geschichten, die Sie, ich und wir alle hier vielleicht noch gar nicht kennen. Und ich freue mich jetzt total, ihn hier im Studio willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, Dirk Schmidt.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Super. Herr Schmidt, das ist jetzt heute eine totale Ausnahmesituation. Ich sitze hier auch nur mit so meinem Zettelchen, Spickzettel. Ich habe nämlich das Studio gekapert. Ich habe mir gedacht, Videopodcast wollen wir ausprobieren. Wir waren jetzt immer im Podcast-Studio. Und jetzt tun Sie mir den Gefallen, mein erster Gast hier im Fernsehstudio zu sein und der mit mir über seine Erinnerungen spricht. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn nicht ich, sondern Sie zurückgucken, ich habe das eben so gesagt, ja, Saarbrücken, Newcastle upon Tyne, Taiwan, jetzt Trier. Wenn der eine Moment, an den Sie sich erinnern, egal an welchem Ort, gibt es einen Ort, wo Sie sich erinnern und es treibt Ihnen sofort ein Lächeln ins Gesicht?
Ja, ich muss sagen, das war schon in Newcastle gewesen, weil das so zum ersten Mal war, wo ich auch wirklich länger jetzt von zu Hause weg war. Und das war so ganz anders gewesen. Und so das Leben in dem Flat, in dieser Sechser-Wohngemeinschaft mit völlig unterschiedlichen Personen. Da waren zwei aus Großbritannien, aus England. Es war noch einer aus Norwegen, einer aus den Niederlanden. Es fehlt mir noch einer aus Malaysia noch und dann war ich und das war so ein völlig ungewohntes Zusammenleben. Es hat super viel Spaß gemacht und wir hatten schöne Partys auch natürlich gehabt. Es war so ein richtig gutes Zusammengehörigkeitsgefühl und das war so, muss ich sagen, dieses Semester war so ein Höhepunkt wirklich in meinem Studium gewesen und auch, würde ich sagen, in meinem Leben auch.
Wie ist es gekommen, dass Sie nach England gegangen sind?
Das war wie so vieles eher ein Zufall gewesen. Also als ich in Saarbrücken studiert habe, gab es eine Kooperation, eine Erasmus-Kooperation mit verschiedenen Universitäten. Also ich hätte auch theoretisch nach Wales gehen können. Dann, weil ich aber damals schon so ein Interesse für China und Taiwan hatte, kam dann eher Newcastle in Frage, weil Newcastle damals so ein East Asia Center hatte. Das hat es auch eigentlich immer noch. Und dann die Aussage war, ja, also inhaltlich würde das dann für Sie besser passen, wenn Sie dann dorthin gehen. Und da kann man was zu China machen, zu Japan machen, Korea machen. Und das habe ich dann in der Tat auch dann, diese Überlegung hat mich dann nach Newcastle gebracht.
Ich will trotzdem nochmal in die WG zurückgehen, weil wir haben uns da ein bisschen im Vorgespräch schon drüber unterhalten. Nämlich eine Erfahrung, die ich, glaube ich, mit Ihnen teile. Ich habe auch mal in England gelebt, auch in einem Sechser-Flat. Und ich hatte zwei Mitbewohner. Einmal Phil, Newcastle upon Tyne, Geordie, so much wie es geht, und Michelle, and she's a Manchester girl. Und wenn die zwei miteinander gesprochen haben, also es wäre, glaube ich, eher meine Erinnerung, dann wirklich, ich habe gedacht, ich bin auf einem anderen Planeten. Ich weiß nicht, was die mir mitteilen wollen. Und ganz im englischen Stil haben die das mit großer Freude, viel Spaß regelmäßig gemacht, wenn wir beim Abendessen zusammensaßen. Haben Sie sowas auch erlebt?
Ja, das war natürlich ganz bizarr gewesen, weil dieser Dialekt so für jemanden, der Englisch studiert hat, ja auch im Grunde nicht zu entziffern war. Ja, aber es hat mich dann beruhigt, dass eben meine englischen Mitbewohner gesagt haben, wir verstehen die genauso wenig wie du. Ja. Also sei da ganz relaxed. Und man muss auch sagen, das war eigentlich, hatte ich mit den Geordies relativ wenig zu tun gehabt. Also ich war so die Gruppe aus den Wohnungen, die kamen ja von überall auch her, dann Ausländer, dann auch aus England von überall her. Also wir haben eigentlich die meiste Zeit dann so normales Englisch gesprochen. Und wenn wir dann so ein bisschen am Wochenende weggegangen waren, da gab es ein großes Partyschiff, das lag auf der Tyne. Das war damals
das
so der
jetzt England
das war so der los, so ja? der Riesen das war so der Riesen Hype damals. Da ist man dann am Wochenende immer hinspaziert. Mhm. Und da sind wir dann halt durch die Stadt und sind dann dahin. Und da hat man natürlich auch so Kontakt mit den Geordies gehabt. Das war so ein bisschen witzig, weil die mir am Anfang gesagt haben, also die Geordies, die haben jetzt nicht so, dass die mögen Studenten nicht so sehr. Ja, die mögen A, keine Studenten, und B, deutsche Studenten mögen sie noch weniger. Also dann lass am besten nicht so raushängen, dass man da studiert. Geht immer in der Gruppe sozusagen, nicht, dass das irgendwie gefährlich gewesen wäre.
Aber das haben Ihnen Ihre Mitstudierenden gesagt oder hat die Uni
gesagt? Nee, haben die Mitstudierenden gesagt.
Die schon ein bisschen Erfahrung hatten.
Genau, die schon ein bisschen Erfahrung hatten. Und das ist nie was passiert. Ja, war immer völlig unproblematisch, immer ganz nett gewesen. Aber man hatte mit denen so im Grunde keinen Kontakt. Die einzige Ausnahme, weil sie eben das Wort Stadion schon gebraucht hatten, das war dann, als wir dann zum Fußball gegangen sind. Ja.
Sie haben sich reingetragen ins Stadion.
Ja, das war damals noch der St. James's Park, das war Anfang der 90er Jahre, da war der noch nicht umgebaut, sah also noch völlig anders aus, als der heute aussieht. Da spielte auch Newcastle in der zweiten Liga eher gegen den Abstieg, war aber immer voll. Und das Stadion, ich war jetzt nicht so oft da, 4 oder 5 Mal. Und das war super interessant, weil da eine Riesenstimmung war. Das war unglaublich. Und dann weiß ich noch, das war so gegen Ende des halben Jahres, wo ich dann dort war, da kam Kevin Keegan zurück als Trainer. Mhm. Der war ja ist ein bekannter Fußballer, hat ja auch in Hamburg seinerzeit gespielt, den kannte ich natürlich auch. Und da war so ein Hype in der Stadt, dann haben die ganze Stadt schwarz-weiß angemalt. Und das hat mich fasziniert. Ich war vorher auch schon Fußball interessiert. Und das so zu sehen, diese ganze Begeisterung, also wirklich so, das sieht man auch heute noch, wenn man dann jetzt heute Übertragungen aus England oder aus Newcastle speziell sieht, diese Begeisterung und Fankultur, das hat mich damals auch schon sehr, sehr für sich eingenommen, muss ich sagen.
Toll. Und Sie haben sich so richtig auch auf das Leben dort eingelassen.
Ja, natürlich. Das war dann schon so, dass man dann auch in die Pubs gegangen ist. Und ich habe dieses Partyboot genannt. Das war so, das kannte ich auch von zu Hause nicht. Also wo gab es das denn, dass man irgendwo da hingegangen ist, wo so ein Partyboot da stand? Da waren verschiedene Tanzarenen, wo man da hingehen konnte. Und das war jedes Wochenende im Grunde genommen, wo man dann da hingegangen ist. Hat dann aus der Uni natürlich jede Menge Leute auch gekannt. Mhm. Und wir sind eigentlich immer so in großen Gruppen, 20, 30 Leute dann da gemeinsam dann dahin spaziert.
Das klingt nach viel Spaß und einer sehr guten Zeit.
Das war es auch in der Tat.
Ich selbst war auch mal länger in England und habe da gewohnt, aber haben Sie auch so klassischen Sunday Roast, Pub-Quiz, ab und an mal irgendwie was mitgemacht?
Das muss ich sagen, jetzt eher nicht. Was halt so typisch war, in Anführungszeichen für uns, das war dann so, dass man halt sich getroffen hat von den Flat-Leuten, andere kamen dann rein und wir haben Darts gespielt und sowas. Ne? Also das war dann, ich kann mich noch erinnern, dass das nachher einen riesen Ärger gab, als wir dann alle aus der Wohnung raus mussten, weil wir dann die Dartscheibe dahin gehangen haben, hinten dran nur so ein ganz dünnes Pappe-Stück und dann immer geworfen haben. Und dann irgendwann hat mal jemand am Ende der Zeit dann, als dann auch Umzug anstand, mal so die Dartscheibe weggenommen und die Pappe weggenommen. Da war hinten die ganze Wand
durchlöchert.
Und das fand dann der Housing Manager fand das dann nicht so schön und hat dann gesagt, das muss aber alles noch renoviert werden. Und dann ging es dann drum, wer bezahlt das dann alles? Also das war dann die Geschichte danach. Aber wir haben viel in diesen Flats gemacht. Das muss man schon schon sagen, dass das so ein Unileben auch auf dem Campus war, was ich so auch vorher nicht kannte, weil ich in Deutschland eben auch dann zu Hause gewohnt habe und dann, wenn Veranstaltungen zu Ende waren, dann tendenziell eher nach Hause gefahren bin.
Ja, Sie sind gebürtig in Saarbrücken.
In Völklingen, was eine Nachbarstadt von Saarbrücken ist, genau.
Ja, aber Sie kennen schon aus der Kindheit so diese Situation, dass man mal schnell rüber nach Frankreich fährt, dass man sich auf andere einlässt, dass man auch in Europa rumreist, sich bewegt?
Ja, das war schon so. Also mein Patenonkel war Franzose. Ja, wir hatten Verwandte in Frankreich gehabt. Das ist ja so im Saarland, dass diese Region ja mal zu Frankreich gehört hat, dann wieder zu Deutschland. Dann war das so ein Status unterm Völkerbund. Dann war das nachher die Rückkehr 1935 mit so einer Saarabstimmung. Dann war es in den 50er Jahren nochmal eine Saarabstimmung. Also das war dann so, dass diese Elsass-Lothringen, also vor allem auch Lothringen, dann jenseits der Grenze und das Saarland eben so eine Region war, die mehrfach den in Anführungszeichen Besitzer gewechselt hat, die Zugehörigkeit gewechselt hat. Und von daher war das so eigentlich völlig normal, dass man dann so hin und her gegangen ist, nochmal die Verwandten dann besucht hat. Was jetzt nicht unbedingt bedeutet hat, dass man jetzt super Französisch gesprochen hat.
Das wäre jetzt meine nächste Frage also gewesen. Sind Sie gut?
Nee, eigentlich nicht. Das war so, man hat natürlich dann in der 5. Klasse schon mit Französisch angefangen. Ja. Das hat sich erst nachher so ein bisschen entwickelt, wo dann auch die Vorstellung kam, man muss vielleicht, oder es wäre ganz hilfreich, in der Grundschule schon mit Französisch anzufangen, das so ein bisschen spielerisch dann auch zu machen. Es gibt dann auch bilinguale Zweige, die dann nachher eingerichtet worden sind. Meine Tochter hat eine Zeit lang dann auch so im Abibac-Zweig war da drin. Also das war so, als ich zur Schule bin, da war das noch gar nicht so üblich. Also das war so, manchmal hat man so ein bisschen kritisch gesagt, man hat so ein bisschen nebeneinander hergelebt, statt so echt über die Grenze miteinander. Aber das war eben sehr stark durch diese persönlichen Verbindungen dann geprägt. Ne? Also mein Vater war Zollbeamter, das heißt, ich habe direkt in Sichtweite des Schlagbaums gelebt. Ne? Also das war dann, ich habe auf die französische Seite, wenn ich aus dem Fenster hinten rausgeschaut habe, in meinem Kinderzimmer habe ich nach Frankreich geschaut. Also das war so eigentlich ein ganz normaler Alltag.
Spannend. Nach hinten aus dem Kinderzimmerfenster nach Frankreich geguckt, vorne neben einem Zollhäuschen, gibt es eine Geschichte, die es wert ist zu teilen, ein Erlebnis, das Sie vielleicht direkt mit Ihrem Vater an der Grenze hatten.
Also das war dieses Erlebnis, in Anführungszeichen Erlebnis, sondern wenn ich da reingegangen bin als Kind und da hingen diese Fahndungsplakate seinerzeit von der Roten Armee-Fraktion, dann hat damals noch so gesagt, die Bader-Meinhof-Bande, so stand das auch da drauf. Und da waren diese ganzen Gesichter von Ulrike Meinhof, ja, den Raspe und wie die alle hießen. Und wenn ich da reingekommen bin, so da war ich ja so 8, 9 Jahre vielleicht. Und da hatte ich richtig Angst manchmal, weil es so bedrohlich aussah. Die waren natürlich sehr negativ auch dargestellt, ist ja klar, so Schwarz-Weiß-Fotos. Und das war so ein bisschen bizarr, wenn man das so gesehen hat. Und dann standen natürlich auch so die Zollbeamten teilweise, wenn da so wieder irgendwo ein Attentat war oder irgendwas vorgefallen war, da standen die dann schwer bewaffnet mit Maschinenpistole da. Und das war schon ein ganz besonderer so Augenblick, auch so ein Gefühl, das man dann da hatte. Das war also jetzt nicht so toll, da sind die Grenzen offen und so, sondern da war teilweise Schlagbaum unten, da standen schwer Bewaffnete so an der Grenze. Das ist also nicht so, wie man sich das so manchmal vorstellt, dass das, oder wenn man sich das heute so, ne, da ist die Grenze, wenn man da heute das Zollhäuschen ist verpachtet an jemanden, einen privaten, so ein kleines Geschäft, das ist, man fährt darüber, das ist also eine völlig andere Welt, das kann man sich heute mehr als 30, 40 Jahre später gar nicht mehr so vorstellen.
Ist interessant, wenn man das so hautnah erlebt hat, aber als es dann möglich war, einfach so über die Grenze, da ist bestimmt auch nochmal ein besonderer Moment spürbar gewesen in den Orten, oder?
Ja, sicher, das war natürlich schon was ganz Besonderes, weil dann jetzt halt einfach diese, ja, das waren auch die Personen, war weg, auch mein Vater, ne? Das war dann, der hat sich das natürlich nie vorstellen können, als der in den 60er Jahren den Beruf ergriffen hat, dass mal irgendwann jemand sagen würde, ja, die Grenze ist jetzt offen, da brauchen wir jetzt keine Beamten mehr, die da irgendwie kontrollieren oder Waren abfertigen. Und das war insgesamt, ich kann mich noch gut daran erinnern, 1993, als mit Maastricht dann die Kontrollen weggefallen sind, das war schon eine große Umstellung, klar.
Ja, und ist Ihre Familie dann auch nochmal weggezogen oder hat sich verändern müssen oder hat das in die Lebensarbeitszeit
Nein, das war dann so gewesen. Wir sind dann schon da auch geblieben. Ja. Ne? Denn mein Vater ist dann immer wieder mal versetzt worden und ist dann, da war er auch nachher dann so weit, dass er in den Ruhestand dann auch gehen konnte. Also das war insgesamt auch so diese gesamte Situation für das Saarland. Da waren ja quasi jeden an der Grenze überall, wo diese, diese Kontrollen dann auch stattgefunden hatten. Und das war schon eine gewisse Veränderung. War natürlich auch positiv dann. Nachher muss man klar sagen, dass man jetzt viel schneller dann auch alles erledigen konnte. Also das war schon ein Einschnitt.
Also ich genieße das jedes Mal irgendwie einfach so in Europa sich bewegen zu können. Ich finde, das ist eine absolute Freiheit und Errungenschaft, die wir haben. Sie sind jetzt nicht, aber obwohl Sie so einen Schwerpunkt haben, Sie sind Politikwissenschaftler, also eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben. Wir haben beide uns aus unterschiedlichen Hintergründen und Ideen, aber für Europa interessiert. Sie haben später auch im europäischen Kontext gearbeitet. Aber Sie sind noch weiter raus, nämlich Sie sind Richtung Taiwan. Wie kam das denn?
Das war insgesamt mit diesem Interesse für China war ein absoluter Zufall, das muss man sagen. Da war überhaupt keine strategische, langfristige Planung dahinter. Das wäre völlig vermessen, das im Nachhinein so zu konstruieren. Das war ein reiner Zufall. Ich bin aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Ja, war der Erste, der aufs Gymnasium gegangen ist, war dann der Erste, der auch zur Universität gegangen ist nach der Bundeswehrzeit. Und dann hatten meine Eltern gesagt, ja, also könnt ihr ein Auto finanzieren, aber Auto und irgendwie ein Studium außerhalb, das ist leider nicht drin, da musst du das selbst finanzieren. Und dann bin ich da Bequemlichkeit halber, muss ich auch sagen, bin ich dann nach Saarbrücken gegangen. Ich hatte damals zwar noch mich so bei einigen anderen Standorten informiert, was ich heute keinen Studenten mehr vorstellen kann, dass ich da so Postkarten hingeschrieben hatte an die Institute und die haben mir so Informationsmaterial zurückgeschickt. Ja.
Weiß, wovon Sie sprechen.
Ja. Und dann bin ich halt nach Saarbrücken gekommen. Ich hatte zunächst noch im ersten Semester eigentlich als Hauptfach Geschichte gehabt, aber das habe ich im zweiten Semester gewechselt, weil ich dann mittelalterliche Geschichte machen musste und das hat mich völlig abgeschreckt. Also da saß ich im Grunde genommen in so einem Seminar und habe nichts anderes gemacht, als Inventarlisten von einem Kloster auf Latein zu übersetzen. Und da dachte ich, das ist jetzt wirklich das, was mich gar nicht abholt. Und dann hatte ich aber ein Semester hier schon Politikwissenschaft auch studiert. Und dann habe ich gesehen, dass da jemand ist, also mein späterer Doktorvater Jürgen Domes, der jetzt China-Veranstaltungen angeboten hat. Und ich hatte in der Schule nie etwas zu China gehört, muss ich sagen. Also es war für mich absolut unbekanntes Territorium. Ja. Und dann war ich habe das ja 89 begonnen, im Oktober, und dann war ja auch diese Umbruchssituation in der DDR, dann auch die Mauer ist gefallen. Und das war eine total spannende Zeit, weil ich dann mit Erstaunen zur Kenntnis genommen habe, es gibt da auch so eine Nation, China, die ist geteilt in China, Festland und Taiwan.
Ja.
Und das hat mich dann dazu gebracht, wegen dieser Umbrüche, die es in Deutschland gab, da mal ein bisschen in die Veranstaltungen reinzuhören und reinzugehen. Dann gab es Geschichte der Volksrepublik, dann gab es was zu Taiwan, dann gab es zur Kommunistischen Partei. Ich habe auch eine Veranstaltung besucht zu Frauen in China. Da war ich der einzige Mann, der da am Ende gelandet ist. Hab mich einfach mal interessiert, mal zu schauen, was das so wäre. Und dann kam dieses Interesse für China. Und dann habe ich meine Zwischenprüfung gemacht. Das war ja damals im Magisterstudium so eine entsprechende Zwischenstation, die man gemacht hat. Und dann war es so, dass dann war ich in Newcastle gewesen. Und dann habe ich meine Magisterarbeit zu China und Taiwan geschrieben.
Okay, aber jetzt muss ich einfach fragen. Was für ein Auto haben Sie genommen? Ich gehe jetzt mal ganz drauf, wenn Sie sich fürs Zuhause und Wohnen entschieden haben. Womit sind Sie gefahren?
Das Auto, das ich schon während der Bundeswehrzeit bekommen hatte, war ein Kadett E.
Super. Welche Farbe? Weiß,
Nein,
oder?
Dunkelblau. Der ist
dunkelblau, okay.
Der ist auch nachher unter mir weggerostet, sozusagen. Ja.
Aber das war doch auch eine Freiheit wahrscheinlich.
Natürlich war es das, klar.
Es war dann, zwar zu Hause in Saarbrücken bleiben, aber damit waren Sie unterwegs.
Korrekt, genau, ja.
Okay, hat sich gelohnt, die Entscheidung.
So ist es, ja.
Und dann hat sie das Ganze auch noch später eben nach Taiwan geführt. Aber, und noch eine Frage, weil ich auch Geschichte studiert habe, weil ich finde das auch immer so herausfordernd. Mussten Sie Latein dann in der Uni nachmachen oder haben Sie wirklich Französisch, Englisch, Latein?
Ich hatte Französisch, Englisch, Latein in der Schule. Es war nur so, dass ich so einen kurzen Lateintest machen musste. Ich hatte ein kleines Latinum, aber das hatten die irgendwie, weiß nicht, ob das nicht anerkannt hatten. Auf jeden Fall hieß es, Sie müssen noch einen Französisch-Test machen und so einen kleinen Lateintest.
Ja.
Das war aber relativ simpel gewesen. Selbst nach dem einen Jahr, wo ich bei der Bundeswehr da mal raus war, so ein bisschen aus dem Schulalltag, habe ich das relativ gut dann auch bestanden. Und dann konnte ich nochmal alle Veranstaltungen dann auch besuchen.
Ja, aber dritte Fremdsprache Latein, finde ich, ist ja schon auch nochmal eine Ansage.
Ja, ich hatte das, das war bei uns so getaktet, dass ich mit Französisch angefangen hatte. Mhm. In der siebten Klasse kam dann Latein dazu und Englisch kam erst in der neunten.
Ach, ging das damals?
Das ging damals, ja.
Okay, ich kenne das nur so, dass Englisch dann Pflicht ist sozusagen.
Das war auch Pflicht, aber das kam eben aus verschiedenen Gründen, kam das eben als dritte Fremdsprache dann.
Okay, gut. Es war mir jetzt noch eine Herzensangelegenheit, diesen Opel zu erwähnen. Ein typisches Studentenauto damals auch. Also schon, hätte auch ein Corsa sein können. Also war schon ein bisschen mehr.
Dafür war ich zu groß. Oder bin ich immer noch zu groß? Ja, es musste schon ein bisschen mehr Platz sein.
Das stimmt. Ja. Sie sind sehr lang gewachsen. Ist mir vorhin auch aufgefallen. Aber haben Sie einen Sport auch, ein Hobby, was Sie damit verbinden, wo Sie das gut einsetzen können?
Nee, ich habe Fußball gespielt, das hatte mit relativ bescheidenem Erfolg, weil Sie eben Taiwan angesprochen hatten.
Ja, da sind Sie aufgefallen wahrscheinlich,
oder? Genau, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Also da war es so, dass die mich in erster Linie für einen amerikanischen Basketballspieler gehalten haben, ja.
Aber auch nicht schlecht,
auch nicht
oder?
Schlecht, ja, genau. Alternativ, was auch mal gab, war ein Ruderer. Als da so eine Regatta war, wo ich dann hingegangen bin, da haben sie mich für einen amerikanischen oder englischen Ruderer gehalten. Aber das war so die Sportart, die man vermutet hat, aber nicht die ich entsprechend gemacht hatte.
Okay, aber Volleyball kam nie unter.
Nein.
Nie. Gut. Okay, gehen wir zurück an die Uni. Es tut mir wirklich leid, aber den Schlenker, das hat mich wirklich interessiert. Wir sind jetzt in Ihrem Hauptstudium und Sie hören bei Professor Donges eben ich habe den Namen falsch
Domes,
ausgesprochen.
Domes
Donges ist jemand anders, gibt's aber auch einen
Professor. Genau, den kenne ich
auch. Den kennen Sie auch. Studiert und in den Vorlesungen, in den Seminaren mit Ihnen ist Ihr Interesse einfach immer weiter gewachsen.
Man muss auch sagen, das war natürlich damals so, dass es nur wenig Studierende gab, die jetzt auch die Sprache dann noch mit dabei gemacht hatten.
Ja.
Ich hatte auch nie so dieses ich muss das jetzt unbedingt mit der Sprache machen. Das kam eher so zufällig auch nochmal, weil ich bei den Veranstaltungen, die ich besucht habe, dann festgestellt habe, die reden dann immer von den Namen, selbst so Dinge wie Städtenamen, ja, Nanjing, Shanghai, ja, Shandong, keine Ahnung, irgendwelche auch Namen, Mao Zedong, Deng Xiaoping, wie soll ich das denn mitschreiben? Das fiel mir unheimlich schwer. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann kann ich vielleicht mal doch diese Sprache mir mal anschauen, weil das ja auch so völlig exotisch war für mich. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam auch nochmal so ein bisschen ein Taiwan-Bezug schon mal mit rein, weil die Sprachlehrerin, die da war, die kam aus Taiwan. Das heißt, wir haben auch zunächst mal mit einem Textbuch, also einem, so einem Lehrbuch aus Taiwan gearbeitet, was ein bisschen auch schwieriger war, weil die eben bis zum heutigen Tag ja Langzeichen benutzen. In China benutzen die vereinfachte sogenannte Kurzzeichen. Und das war schon vom Aufwand her ein bisschen höher. Und da waren damals, als wir begonnen hatten, waren durchaus so 15, die da begonnen hatten. Relativ schnell hat sich das Ganze dann auch zusammengeschrumpft, weil dann, muss vielleicht ein klein bisschen ausholen.
In dem Sprachkurs,
wenn man am Anfang in einem Sprachkurs ist, wenn man Chinesisch lernt, muss man erst eine Romanisierung dann lernen. Das machen in der Volksrepublik, lernt man Pinyin. Das ist also, wie man dann die chinesischen Schriftzeichen in unsere Lautschrift dran transkribieren kann. Und bei diesem Material, das aus Taiwan kommt, hat man zuerst noch so ein Symbol, also die nennen das nicht in Taiwan National Phonetic Symbols, also nationale Phonetik-Symbole lernen müssen.
Mhm.
Und das waren auch schon Zeichen. Und das hat dann jede Menge schon abgeschreckt. Das heißt, nach wenigen Wochen waren da in dem Kurs von den ursprünglich 15 vielleicht noch 5, 6. Und dann ging es ans Zeichenlernen, auch die Aussprache zu lernen. Und am Ende waren wir noch, glaube ich, 2 oder 3.
Aber das finde ich spannend. Sie legen Geschichte ab, weil Sie in mittelalterlicher Geschichte Klosterinventarlisten machen müssen, aber machen das alles, um Da muss irgendwie mehr dabei gewesen sein.
Ja, das war
sein.
Auch so, weil ich mir gedacht habe, das ist wenigstens eine lebendige Sprache. Und wenn ich schon da sitze und lerne eine Sprache, ich konnte das ein klein bisschen Schullatein halt,
ja.
Aber war mir viel zu langweilig. Und dann habe ich gedacht, dann verbinde ich das jetzt mit einer Sprache, wer weiß, wofür es mal gut ist. Und weil das auch so was völlig anderes war, ja, als das, was man sonst so kannte an Sprachen. Und das hat mich dann fasziniert, ja. Und dann bin ich dann dabei geblieben. Und dann kam ja Ihre Frage mit dem Hauptstudium.
Genau.
Dann hat man ja auch, das kennen Sie ja aus dem Studium, dann so die Möglichkeit, irgendwo sich dann auch Schwerpunkte zu wählen. Ich muss dazu sagen, da waren auch noch, weil ich nicht mein Doktorvater Jürgen Domes allein, das war eine Arbeitsstelle für Politik und Wirtschaft Chinas, die an dieser kleinen politikwissenschaftlichen Einrichtung schon einen großen auch europäischen und internationalen Ruf hatte. Also da war Eberhard Sandschneider, der war nachher dann Leiter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, des Forschungsinstitutes dort und noch andere. Das heißt, da war eine wirklich sehr interessante Lehrveranstaltung und dann kamen auch von außerhalb, aus Großbritannien, war der Chefredakteur von China Quarterly, das ist so die bis heute führende China-wissenschaftliche Zeitschrift, der war da. Da kamen Gastdozenten aus Frankreich, aus Taiwan, von überall her. Und so als Student war das für so an so einem kleinen Standort, war das total super, weil man wirklich die Leute, die man dann so aus den Zeitschriftenartikeln oder aus den Büchern kannte, die saßen dann plötzlich vor einem. Und das war wirklich toll. Und dann hatte ich mir dann im Hauptstudium dann diesen Schwerpunkt eben auch gewählt und habe dann auch meine Magisterarbeit dann zu China und Taiwan geschrieben. Und die war dann auch so gut, dass die veröffentlicht worden ist, dann in einem relativ kleinen Verlag. Aber das war dann schon etwas, wo ich auch ein bisschen dann so eine Anerkennung gefunden hatte. Und dann war die Frage, mit dem Chinesisch auch weiterlernen. Ja, dann gab es für mich die Möglichkeit, nach Taiwan zu reisen. Das war eine ganz besondere Konstellation dahingehend, dass es eine organisierte Reise war, nämlich vom Jugendverband der seinerzeit herrschenden Partei, der Kuomintang. Und die hatten schon seit vielen Jahren ein Programm, das hat sich gerichtet an Sino-Amerikaner und Sino-Kanadier, also chinesischstämmige Amerikaner, denen man zeigen wollte, wie das bessere China aussieht, also in dem Fall Taiwan. Und dann war das so, dass zum ersten Mal in Taiwan gesagt worden war, wir könnten eigentlich auch Europäer einladen, jetzt sehe ich nicht aus wie ein Sino-Europäer, ja, dass wir jetzt entsprechend dieses Programm öffnen für Europäer. Und dann hat damals man mir gesagt, wäre das etwas, könnten Sie sich das vorstellen, da mal hinzufahren? Da habe ich gesagt, ja, das ist doch eine tolle Gelegenheit, das würde ich machen. Und dann sind wir dann auch, da waren noch ein paar andere, war noch jemand aus der Uni Leipzig war noch dabei und dann sind wir nach Taiwan geflogen. Und das war eine absolut interessante Erfahrung, weil das eben organisiert worden war von dem Jugendverband der damals herrschenden Partei. Und die also ein absolut tolles Jugendbegegnungszentrum hatten in Taiwan. Da waren wir dann untergebracht und wir konnten dann Ausflüge unternehmen und zwar mit politischen Repräsentanten, die dann eben auch von dieser Partei waren. Und da sind wir.
Das heißt, Sie haben relativ viel auch von dem Land
gesehen. Ich habe sehr viel von dem Land gesehen. Und was für mich als, damals war ich so 23, wir sind dann zu diesen Terminen gefahren mit einem Bus, mit einer Motorrad-Eskorte. Das heißt.
Okay. Sie waren auf einmal eigentlich wie so Attaché, Auswärtiges Amt, so, wir waren so hochkatapultiert,
ja,
total waren, tolles Gefühl.
Genau, wir waren so Promis. Für uns wurde dann, wenn dann Stau war, dann haben die vorne die Sirene eingeschaltet und dann hat sich so der Stau geteilt und wir konnten mit unserem Bus dann da vorbeifahren, sind da zum Außenministerium gefahren, zu verschiedenen anderen Ministerien. Es gab super Essen. Und wir sind da richtig auch hofiert worden, so als Studenten, die jetzt aus allen Herren Ländern kamen. Und die haben damals richtig, das hat richtig auch Geld gekostet, die haben da richtig auch namhafte Leute hingebracht. Und das hat mir dann wirklich auch so die Augen geöffnet, was dann so ein Jugendverband, der dann später auch die ganzen Gelder quasi auch weggenommen bekommen hat, ne? Weil dann gesagt worden ist, ja, das ist so der staatliche Jugendverband, die müssen dann auch ihre Privilegien, die sie haben, müssen sie abgeben. Und die spielen heute keine Rolle mehr. Ne? Das ist aber, damals waren die sehr, sehr, sehr wichtig, weil das auch so ein Rekrutierungskanal war für die damals herrschende Partei. Und damals so einen Einblick zu bekommen, das war wirklich interessant. Und es kam dann noch hinzu, weil ich ja dahin bin, um dann auch Chinesisch zu lernen. Das ging dann so, nebenbei war das dann auch noch mit Sprachkursen. Und da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, als ich dann mit dem Taxi gefahren bin, dass da ein Taxifahrer gesagt hat, wie, das ist aber komisch jetzt. Sie kommen aus Deutschland, kommen hierher, um dann Chinesisch zu lernen. Aber wir reden doch hier Taiwanesisch oder Taiwanisch, ja. Also ja, eine ganz andere Sprache. Da sage ich, ja, wieso das denn? Ja, so, klar bin ich hier, um Chinesisch zu lernen. Das sagt ihr denn, nein, Sie müssten eigentlich hier Taiwanisch lernen. Also da ist zum ersten Mal mir dann klar geworden, dass es da so eine Art Identitätsfrage auch gibt, wo dann eben, ursprünglich aus China stammenden Personengruppen, die 1945 mit der damals nationalistischen Partei nach Taiwan geflohen sind, eben halt diese Sinisierung, dieses Chinesisch dann mitgebracht haben. Und es gab aber halt Millionen von anderen, die bereits da waren und die eben auch eine andere Sprache gesprochen haben. Und das war sehr interessant, das dann so vor Ort zu sehen, wie dann diese Identitäten, die sich jetzt hier an der Sprache festgemacht haben, dann auch so im Alltagsleben gezeigt haben, wo dann.
Wie ist das für jemanden wie mich jetzt? Für mich nicht, weil ich das gar nicht sprechen kann und verstehe. Hören Sie die Unterschiede? Ist es wie ein Dialekt?
Nein, oder das ist eine andere Sprache.
Das ist eine ganz andere Sprache.
Sie können kein Wort davon verstehen. Ja, und das war dann halt so immer, ich weiß noch gut, dass so die ersten Sprachlehrer dann noch immer gesagt haben, also wenn man dann irgendwas falsch gesprochen hat, was ja klar war, ich war ja Anfänger.
Ja.
Und dann haben die immer korrigiert und haben gesagt, also Achtung, bitte jetzt nicht so sprechen wie diese da auf der Straße, ja, sondern ihr müsst jetzt hier wirklich das gute Chinesisch lernen, das gute Chinesisch sprechen und euch nicht so irgendwas aneignen, was ihr da so irgendwo auf der Straße hört.
Aber schon immer mit einer Wertigkeit auch, also das gute Chinesisch, genau. Also es ist immer etwas.
Das war immer so, auch dargestellt, wir lernen hier das richtige Chinesisch, weil ich eben gesagt habe, diese Langzeichen, ne? Und wir sprechen das bessere Chinesisch. Da auf dem Festland bei den Kommunisten, das ist mal so ein bisschen, je nachdem, welche Lehrer man dann hatte, ist dann gesagt, ja, die Kommunisten da auf dem Festland, die machen das alles so einfach. Und ja. Aber wir sind das richtige China. Und so bin ich da zunächst mal auch, dann habe ich es erst so wahrgenommen. Ne? Und mir ist erst dann nachher, also ich habe ein Beispiel genannt mit diesem Taxifahrer, auch dann später klar geworden, dass das eben auch dann so von außen durch diese Partei dann auch so da aufgepfropft worden war und dass es da so ein Nebeneinander gab. Und das war wirklich interessant, das so zu sehen, welche Identitäten da existieren und wie die dann so nebeneinander gelebt haben und auch teilweise dann auch so unverständlich nebeneinander gelebt haben.
Also gar nicht integrativ.
Nee, ich kann mich einmal erinnern, das hat mir auch nachträglich, bis zum heutigen Tag habe ich das nie vergessen, wo ich habe damals in einem ganz normalen Studentenwohnheim auch gewohnt, mit sehr wenig Komfort. Und da hatte ich entsprechende Freunde, in Anführungszeichen auch Kommilitonen kennengelernt. Und dann haben wir so einen Ausflug gemacht zu so einem ehemals von den Portugiesen gebauten Fort. Die Portugiesen waren ja auch mal in Taiwan Kolonialmacht. Und da sind wir da so ein bisschen rumspaziert. Die haben mir das gezeigt. Wetter war natürlich alles toll. Und da saß so ein älterer Mann und der hat dann gemalt. Er hat dann so eine Staffelage gehabt und hat da rumgezeichnet. Und dann sind wir dann zu dem hin und dann hatten meine Kommilitonen hatten dann den Mann gefragt, wo er denn herkomme, ne? Und dann hat der gesagt, aus Zhejiang, also von einer Provinz auf dem chinesischen Festland. Und das hatten meine taiwanischen Kommilitonen, die haben sich darüber lustig gemacht, haben so gesagt, guck mal hier so, der alte Mann, ja, der malt jetzt hier und der denkt noch hier an seine Heimat auf dem Festland. Und das war für mich ganz seltsam, weil ich gedacht habe, ja, das wäre wie bei uns, wenn man da so, ich so Kind gewesen wäre, hätte jemand gefragt, wo kommen Sie her? Und der hätte gesagt, keine Ahnung, aus Königsberg oder so.
Ja.
Na, also dachte, ja, das ist auch so etwas, so Identitätsfragen, wo dann dieser ältere Herr dann im Grunde so, ja, seine Herkunft dann eben auf dem Festland gesehen hat. Und das war für diese Jungen, die waren so gleichaltrig, vielleicht ein bisschen jünger, war das völlig unverständlich. Und das war auch so nachhaltig etwas, wo ich dann ins Nachdenken kam.
Sie haben jetzt so positiv von dem Promi-Status erzählt. Also ich stelle mir das wirklich gut vor, dass das Spaß gemacht hat. Und Sie waren ja auch sozusagen, Sie sollten ja auch eigentlich als Multiplikator dann wirken nach Ihrer Rückkehr wahrscheinlich. Also auch ein gutes, schönes Bild präsentieren. Aber Sie waren ja nicht nur als Student dort und haben jetzt eben diese nachdrückliche Erfahrung geschildert, sondern später auch noch alleine, individuell für Ihre Forschung. Mhm. Also Sie sind ausgewiesene Experte einfach auf dem Gebiet. Gab es denn auch mal so einen Moment, wo Sie sich für sich nach Ihrer inneren Haltung, Ihrer Herangehensweise mal so wirklich richtig fehlgefühlt haben am Platz in Taiwan?
Das gab es durchaus mehrfach. Ne? Also das ist teilweise noch, als ich als Doktorand dann da war. Auch da nochmal so eine Geschichte, das hat mich auch wirklich geprägt. Das war in einem Forschungsinstitut zu internationalen Beziehungen, wo ich dann da hingegangen bin. Ich hatte auch so im Grunde genommen von meinem Doktorvater so eine Art Empfehlungsschreiben gehabt, ne, wo der dann, der war auch in Taiwan bekannt, weil der da viele gute Kontakte hatte und das hat mir auch Türen geöffnet. Und da bin ich dann so als Doktorand zu einer Konferenz gekommen, da waren so die ganzen Big Shots, ja, die ganzen namhaften Leute waren da. Und die haben mich natürlich so als Doktoranden, die kannten mich nicht, die haben mich dann nicht großartig wahrgenommen. Und dann kam so ein Wissenschaftler auf mich zu, so ein Jüngerer, und der hat dann gesagt, na, ich glaube, Sie sind hier auch so relativ ein Außenseiter wie ich. Und sag ich, wie ist das denn? Und dann sagte der, ja, ich bin jetzt hier jemand, ich bin frisch promoviert, ich bin jetzt hier. Aber die sind alle von der Kuomintang, also von dieser ehemaligen Herrschaftspartei. Ja. Und ich bin der Einzige, der von der Oppositionspartei ist. Und deshalb habe ich mit denen relativ wenig zu tun. Und dann habe ich mich mit dem nett unterhalten. Jetzt war das Problem, ich bin dann nachher wieder da weggegangen, dass es noch nicht so etwas gab wie heute. Ja, man macht so mit dem Handy die Nummern austauschen LinkedIn, oder hier ist meine WhatsApp-Nummer wie auch immer. Und das habe ich nachher, habe ich das bedauert, weil derjenige, der damals der Wissenschaftler war, der ist nachher Außenminister in Taiwan geworden.
Oh,
und
na,
ist, also der hat eine gute Karriere gemacht. Und das ist dann auch etwas, wo ich gedacht habe, ja, sieht man mal, wie das dann so, wie so Lebensläufe dann auch ablaufen können. Und nochmal, das war schade, dass ich damals den Kontakt nicht halten konnte, weil das wäre mit Sicherheit ganz interessant gewesen. Dann.
Aber jetzt schreiben Sie dem nochmal, jetzt haben wir ein Video dazu, jetzt schicken Sie ihm den Ausschnitt sagen.
Der hat diese Geschichte wahrscheinlich schon längst vergessen, hat ihn weniger.
Ja, wir erinnern ihn daran jetzt mit unserem Gespräch. Ja. Das wäre was. Ja. Und dann kommen Sie wieder. Wenn das klappt, dann kommen Sie wieder. Super, ja. Aber man sieht so, also auch dieses wirklich in Grenzen auch denken, nicht? Wir haben vorhin mit Europa so in dieser Offenheit denken gesprochen. Und jetzt schon nochmal dieses Kontrastmoment in Grenzen denken auch.
Und das war auch in den Jahren danach, auch jetzt noch gar nicht so lange her, wenn wir dann Kontakte jetzt in Trier mit Universitäten aus Taiwan haben. Wir haben da auch eine Partnerschaftsuniversität. Das ist auch immer wieder mir dann aufgefallen, inwieweit solche, auch so die Geschichte so nachwirkt. Ja, das ist so, macht man sich dann als Wissenschaftler auch nicht immer so ganz klar, wenn man dann nicht den direkten Kontakt mit Betroffenen hat. Da war ein Gastwissenschaftler aus Taiwan und da ging es um die Frage unter anderem, welche Rolle hat so Chiang Kai-shek gespielt. Ne? Also der autokratische Herrscher war in Taiwan von 1945 oder spätestens 49, dann bis zu seinem Tod 1975, der halt für den wirtschaftlichen Aufschwung verantwortlich war, der aber auch ein natürlich repressives Regime angeführt hat, ne, wo auch Menschen zu Tode kamen, inhaftiert worden waren. Und das war dann so wirklich mit Händen auch zu greifen, wie dann Wissenschaftlerinnen, es waren vorwiegend Wissenschaftler, die dann diese Phase wahrgenommen haben. Ne? Also auch aus dem persönlichen Erleben, was jetzt ihre Familie so erlebt hat. Ne? Ja. Woher kamen die? Kamen die vom Festland? Waren die vorher schon in Taiwan gewesen? Und wie hat das dann ihre eigene Wahrnehmung von dem politischen System und auch jetzt konkret von dieser einen Person geprägt? Ja. Und dass sie sich teilweise da auch wirklich gestritten haben, was eigentlich unüblich ist, dann so vor Dritten das dann so zu tun, das ist auch etwas, wo ich gedacht habe, naja, das ist interessant, das so zu sehen, wie jetzt so Biografien dann auch so diesen wissenschaftlichen Standpunkt auch prägen, verständlicherweise auch prägen.
Haben Sie sich denn jemals bedroht gefühlt als Europäer dort oder beobachtet oder ich weiß es nicht.
Nein, das war damals schon, als ich dann dort war, war bereits, die Demokratisierung hatte bereits begonnen gehabt. Also das Einzige war damals, es war ein bisschen ungewohnt, weil ich mich damals bei der Fremdenpolizei halt regelmäßig dann melden musste. Ne? Und da musste man, das war aber im Grunde genommen auch nur eine reine Formalität, man musste dann da hingehen, hat nochmal einen Stempel bekommen und dann haben die ihn auch wieder gehen lassen. Das war also völlig anders. Heute kommt man da visafrei rein für einen bestimmten Aufenthalt. Das war auch eine andere Zeit. Was mir gerade jetzt nochmal einfällt, was auch so als Geschichte ganz interessant ist, weil man ja dann auch so einen Eurozentrismus natürlich, also so eine deutsche Blickweise mitbringt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dann da angefangen habe, dass ich dann auf eine Bank bin. Ich musste dann ein Konto auch eröffnen. Und dann hatte ich Bargeld in D-Mark dann dabei gehabt. Und dann kam ich da zu dem Bankschalter und legte dann meine mehreren hundert D-Mark da auf den Tisch und wollte das dann umtauschen in den taiwanischen, die lokale Währung. Und dann haben die gesagt, was ist denn das für eine Währung? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist deutsche Mark, das ist doch eine bekannte harte Währung.
Ja.
Und dann haben die gesagt, nee, harte Währung ist US-Dollar, japanischer Yen und Singapur-Dollar.
Ja.
Das, was Sie hier haben, das können Sie gerade nur mitnehmen. Das ist Papier, das tauschen wir Ihnen nicht um. Und das ist aber, ja, ich weiß noch, dass ich dann meinen Vater irgendwie angerufen und habe gesagt, wir müssen jetzt irgendwas anderes uns ausdenken.
Das war gar nicht so einfach damals mit das so war, Auslandsüberweisungen
das war
oder
ganz
sowas.
Schön anspruchsvoll gewesen, auch mit dem Anrufen noch. Also da habe ich dann mal gesagt, das kann ja gar nicht sein. Ich komme hier mit D-Mark an und die sagen, das ist keine harte Währung. Also das war auch etwas, wo man dann ein bisschen eingeerdet worden ist.
Und heute... Sie sind ja auch so ein Grenzgänger zwischen eigentlich auch Wirtschaft, Wissenschaft, Politik in vielen Bereichen. Wir sind jetzt gar nicht mehr drauf so richtig zu sprechen gekommen, aber Sie hatten ja auch viel, ich habe es vorhin angedeutet, europäische Integration dort im Institut in Saarbrücken, aber jetzt an der Hochschule, an der Sie sind. Was meinen Sie, ist so das Besondere in Ihren Inhalten, die Sie den Studierenden vermitteln? Wovon können Sie profitieren, weil Sie diese Expertise haben?
Ich muss vielleicht nur vorwegschicken, dass Sie sprechen das zu Recht an, meine Haupttätigkeit ja in der universitären Lehre besteht. Ich bin ja jetzt kein klassischer Forscher, der jetzt ein riesiges Oeuvre hat an Publikationen, weil ich eben nochmal mein Brot- und Buttergeschäft eben die universitäre Lehre ist. Und ich biete ein ziemlich breites Portfolio an Veranstaltungen an. Da sind auch durchaus große Vorlesungen dabei. Also jetzt in dem Sommersemester habe ich eine Pflichtvorlesung in politischer Ökonomie. Da sind jetzt 130 angemeldet, aber kommen natürlich nicht immer alle, aber da sind schon so dauerhaft 80 bis 100, die dann in der Pipeline sind. Und dann kommen eben andere Lehrveranstaltungen noch mit dazu. Also da hat man schon einiges auch zu tun und es ist auch unterschiedliche Themen, die man dann abdeckt. Sie haben es gesagt, von Wirtschaft, Außenpolitik, dann teilweise auch Sicherheitspolitik. Ich mache auch natürlich nicht nur China-Veranstaltungen. Ne? Also das sind eher so sogar die Ausnahmen, wenn ich dann etwas zu Taiwan oder zu China mache. Weil das eben sehr stark bei uns auch noch Ausbildung vom Lehramt ist, also für B-Ed und dann auch M-Ed. Und zu Ihrer Frage, was einem so ein bisschen dann auch weiterhilft, dann auch das Studierende, auch wenn die dann in ein Lehramt gehen und vielleicht irgendwo an der Schule in Rheinland-Pfalz oder sonst wie in NRW landen, in Anführungszeichen, dass man ihnen nochmal so ein bisschen klar macht. Also das ist jetzt hier so ein globaler Kontext, in dem wir agieren. Ja, auch wenn wir dann in der Vorlesung Wirtschaftspolitik, ja, was wir dann häufig so nur so eine Diskussion zu Deutschland dann eben haben, ohne auch dann so zur Kenntnis zu nehmen, was drumherum noch so passiert. Und was mich auch, was ich Studierenden häufiger sage, nicht anklagend, aber weil mich das damals auch wirklich sehr überrascht hat, als ich dann nach Taiwan bin als Student und da gewohnt habe im Studentenwohnheim, wie hart die gearbeitet haben. Ja, das war damals an der National Taiwan University, also eine Universität, die so zu den Besten in Taiwan gezählt hat. Man kommt da auch nur rein, wenn man so einen Aufnahmetest abgelegt hat. Also da musste man schon zu den Besten gehören von der Hochschulreife und auch von dem Aufnahmetest. Und dann habe ich die da gesehen und dachte, meine Güte, ich habe immer so gedacht, ich wäre so ein fleißiger Student, aber was die hier an Arbeitseifer und an wirklich Einsatz insgesamt geliefert haben, das hat mich sehr beeindruckt, das muss ich schon sagen. Also da war abends, die saßen abends wirklich lange, lange noch da in ihren Bibliotheken, auch in den Zimmern und haben da gearbeitet. Und das versuche ich dann auch so ein bisschen den Studierenden zu sagen. Also jetzt nicht, wenn ihr Lehramt macht, aber ansonsten, wir sind in so einem globalen Wettbewerb, ja. Und da nochmal ohne anklagend zu wirken, aber da gibt wirklich, da ist eine Wucht, da sind Studierende aus anderen Ländern, die wirklich richtig ranklotzen, ja. Und an denen müssen wir es irgendwo auch messen, wenn wir uns als Deutschland dann auch messen wollen. Und ich habe das auch bei anderer Gelegenheit mit koreanischen Studenten erlebt, von zu einer, würde bei uns eher sagen, Elite-Universität, die ich mal da kurz betreut hatte, auch von der Tokio-Universität. Mhm. Und das ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin, weil man dann auch sieht, welches Potenzial da an diesen Universitäten ist und auch teilweise, auch wie die auf Deutschland dann auch schauen. Ja. Das hat mich sehr interessiert, hat mich auch sehr fasziniert. Und das ist so ein bisschen etwas, wo man dann auch das in die Lehre einbringen kann.
Ja. Ja. Und zum Abschluss würde ich dann noch gern zwei Punkte ansprechen, weil wir kommen jetzt langsam zum Abschluss schon unseres schönen Gesprächs. Zum einen das Thema, wie schauen wir oder die Studierenden heute in die Welt. Sie haben jetzt zwar Lehramt gesagt oder als Beispiel fast schon so ein bisschen, na gut, die müssen es vielleicht nicht so, aber das sind doch ja auch die ersten Schnittstellen, wo junge Menschen ja eigentlich vermittelt bekommen, wie sieht die Welt aus, wo passiert was, was sind Themen, die dich in Zukunft beschäftigen werden, weil sich da auch was ändert in der Welt, ja. Und wenn Sie da vielleicht nochmal Ihre Einschätzung geben könnten zu dem Punkt, kann da nicht eigentlich das, was Sie vermitteln, vielleicht noch mehr nach draußen getragen werden?
Ja, also ich versuche auch den Studierenden dann immer so ein bisschen klar zu machen, auch wenn ich dann so ein bisschen auch von der eigenen Karriere in Anführungszeichen oder Nita dann auch berichte, wo da natürlich auch irgendwo Brüche waren, ne, wo es also nicht ganz geradeaus immer ging, wo man dann auch mal eine kleine Abbiegung genommen hat, den dann auch klar zu machen oder zu vermitteln, nicht klar zu machen, so ein bisschen so auch dafür zu werben, einfach offen zu sein, ja. Und manchmal ist bei Studierenden so die Fragen dann so der neueste Trend, ja, was bringt mir das denn? Ne? Also, wenn ich jetzt das mache, was bringt mir das? Und da ich dann sage, ja, das ist so oft auch eine Wette auf die Zukunft, die man eingeht, ohne zu wissen, was nachher auch wirklich dabei rumkommt. Ja? Ja. Dass man sich einfach mal drauf einlässt. Und es ist auch mittlerweile so, und das ist auch so, wenn man natürlich älter wird und auf die Zeit zurückblickt, was man dann auch eher zu schätzen lernt. Also damals zu meiner Zeit waren die Angebote, die es heute so gibt, die waren einfach nicht da. Also wenn ich heute bei uns an der Universität in Trier gucke, welche Auslandsstudiumsmöglichkeiten da existieren mit Partneruniversitäten. Ja. Ja. Also klar, das kostet immer Geld, das ist logisch. Ja. Aber das sind Möglichkeiten, von denen wir damals auch geträumt hätten. Die gab es schlichtweg nicht. Und das dann, wenn ich dann höre, ja, da gibt es jetzt ein Austauschprogramm mit Taiwan und da gibt es, keine Ahnung, 5 Plätze und es gab 2 Bewerber, ja, dann ist das irgendwo schade, weil da eben auch Chancen nicht genutzt werden. Und da ist mir so ein bisschen der Antrieb, ohne missionarhaft zu wirken, zu sagen, kommt hier, ihr habt eigentlich alle Möglichkeiten, seht die Sache offen, geht die Sache offen an, versucht zunächst mal vielleicht ein relativ breites Fundament euch auch zu verschaffen, aber sucht auch ganz spezifisch irgendwo die Nischen, wo ihr euch dann auch platzieren könnt und wo ihr dann auch eine Chance habt später im Leben. Ja. Und dann auch ins Ausland zu gehen und zu sagen, ja, da kann man auch mal so ein bisschen Staub an den Füßen oder an den Schuhen haben und das lohnt sich dann auch, ja. Und es ist völlig in Ordnung, das sage ich denen auch dann, weil das ja bei mir auch so der Fall war, dass ich am Anfang nicht so genau wusste, wo die Reise hingeht. Also ich pushe zwar immer so ein bisschen am Anfang des Studiums zu sagen, na, was wollen Sie mit dem Studium machen? Aber habe halt auch Verständnis, wenn da jetzt jemand sagt, ja, ich weiß das noch nicht so genau. Aber irgendwann muss man halt auch so ein bisschen Neudeutsch-Commitment dann auch zeigen und dann auch schauen, wo sind die Möglichkeiten. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Möglichkeiten und da soll man ganz offen rangehen. Das wäre so mein Petitum.
Super. Trotzdem, ich weiß, Sie haben mit Martin Lang und ich empfehle allen später das Video zu schauen, weil das ganz tolle Insights gibt. Aber auch hier im Podcast. Ich will als letzte Frage gerne von Ihnen als Experten, hat jetzt nichts mit Ihrem Leben direkt zu tun, aber mit Ihrer Lebenserfahrung im Hinblick auf Taiwan. Wenn Sie Richtung China gucken, wo haben Sie Sorge? Wo kitzelt Sie? Wo sehen Sie was? Wo spüren Sie was? Wo Sie sagen, da müssen wir jetzt mal gucken, was passiert?
Also das ist insgesamt dieser Status, der, wo ich als von außen als Deutscher da drauf schaut, so sieht, dass beide Seiten so einbetoniert sind, ne, in so einer Situation, die im Grunde genommen seit den 50er Jahren existiert. Natürlich ist mir Taiwan als demokratischer Staat näher liegend, ja, das ist klar, als ein autokratisch, weil ich da auch studiert habe, weil ich da auch eine gewisse Zeit verbracht habe. Aber auch da so die diese Abgrenzung von dem Festland, ja, und auch so ein bisschen, dass man so das gegenseitige Verstehen immer so schwieriger wird, ne, und man sich dann draufschaut, wie kann das im Grunde genommen weitergehen, ja, und das ist schon so seit den 50er Jahren, hatte ich ja angesprochen, dieser Konflikt existiert, die Volksrepublik, die unter Xi Jinping immer mehr pusht, und eine Wiedervereinigung in Anführungszeichen eben anstrebt und wir andererseits auf Taiwan das mehr und mehr Autonomie dann auch haben und dieses eigene Lebensgefühl dann auch haben. Auch da nochmal so ein bisschen zu meiner eigenen Biografie zurück. Das hat oft diese Identitätsfrage, die natürlich neben Machtfragen, wirtschaftlicher Macht, militärischen Dingen da natürlich eine große Rolle spielen, ist es am Ende doch oft auch eine Identitätsfrage. Und das hat mich dann auch so immer wieder so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich ja gesagt hatte, ich bin da aufgewachsen an der französischen Grenze. Für mich war so Metz, Straßburg immer näher als Chemnitz, Frankfurt oder
Schwerin. Hamburg wahrscheinlich sogar.
Hamburg, da war ich dann auch noch mal gewesen. Okay. Ja, aber so all das, was so für mich als Jugendlicher so hinter dem eisernen Vorhang lag, ne, das war für mich ganz, ganz weit weg. Und das ist oft, das habe ich in Taiwan so auch erlebt, dass für viele, der gerade so die jüngere Generation, war so das chinesische Festland, das war so ganz, 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 ganz weit weg. Und auf der anderen Seite, auf dem Festland, wenn ich da Studierende bei mir in Veranstaltungen habe, die dann auf Taiwan geschaut haben und gesagt haben, nee, klar, das fällt an uns, das ist klar, das gehört zu uns, das wird irgendwann wie eine reife Frucht an uns fallen. Und so diese Diskrepanz zwischen beiden Seiten, da sehe ich kaum Möglichkeiten, wie man das überbrücken kann. Und von daher ist so ein bisschen, ja, dieser Status quo, man hat sich so ein bisschen darin eingerichtet, ist vielleicht auch das Maximale, was man so eigentlich erreichen kann.
Vielen Dank für Ihre Einschätzung nochmal zum Schluss. Danke für Ihre Offenheit, dass Sie uns mitgenommen haben in Ihren Lebensweg. Ich nehme für mich mit, offen bleiben, Identitäten anschauen, hinterfragen, schauen, was man machen kann, in die Welt rausgehen und schauen, irgendwo ergibt sich auch manchmal was, auch wenn noch nicht der Weg 1:1 vorgesetzt ist, was später eine Riesenchance ist, wenn man sich drauf einlassen kann. Herzlichen Dank, Dirk Schmidt, dass wir miteinander sprechen.
Danke, das haben Sie schön zusammengefasst. Danke.
Und Ihnen allen, hoffe ich, hat es jetzt Spaß gemacht, mir hier mal im Studio zuzugucken und mal den Podcast aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und ich freue mich über Ihre Kommentare, ob Sie es mögen. Lassen Sie gerne ein Like da und schalten Sie wieder ein zum nächsten Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!